So, also wir waren bei dem Punkt mit, dass alles Übel an einem Guten ist, nicht? Und dass dann immer gesagt wird, das sei eine Entbösung des Bösen. Nun muss man da ja hingucken nochmal, dass auf der anderen Seite es auch diesen antiken Satz gibt, dass Corruptio optimi pessima ist, also die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste, die dann dabei herausspringt. Also die ganze Kraft des Bösen kommt natürlich von dem Guten, als dessen Parasit sich das benimmt. Beim Beispiel, wenn man ein ordentlicher Einbrecher, der muss ja eine Menge können, wenn er es richtig macht, mit einer ordentlichen Logistik und muss wissen, wie man die Schlösser aufmacht und überhaupt alles, nicht? Nicht so wie in diesem einen Film da von dem Woody Allen, der da oben dran noch ein miserabler Einbrecher ist, nicht? Sondern das muss natürlich schon, und der dreht dann, der bohrt ja dann den verkehrten Wasserhahn, der Wasserleitung an oder so Geschichten, nicht? Also das muss natürlich alles klappen, das ist alles gut, aber in ein falschen Ziel gestellt. Und so kommt die ganze Kraft des Bösen nicht aus dem Bösen, sondern natürlich aus dem Guten, das hier missbraucht wird. Wie das eben Parasiten machen. Sie nehmen die ganze Kraft des Guten und lenken sie auf eine andere Linie. Etwas absolut Schlechtes, Falsches und Böses kann es gar nicht geben. Nicht? Wenn eine Birne total verfault ist, ist alles wieder sauber. Fäulnis gibt's nur an etwas, eben, was nicht Fäulnis bloß ist. Es gibt keine totale Fäulnis, es gibt ja auch kein totales Nein, weil das Nein ja immer Nein zu etwas sein muss. Außerdem sagt das Nein zu sich selber Ja. Nicht, wenn jemand Nein sagt und ich sage, wollen Sie Nein sagen, sagt er Ja. Denn wenn er Nein sagt, wäre das Nein schon wieder weg. Nicht? Also es ist gar nicht anders zu haben, als dass Falsche, es gibt nichts absolut Falsches, nicht? Sondern es ist eben was Richtiges, was dann obendrein jetzt falsch wird. Durch und durch absolute Falschheit gibt's nicht. Das ist ja Hauptargument gegen die Idee, dass es ein gutes Absolutes und ein böses Absolutes geben kann. Kann nur ein Absolutes geben. Und absolut Böse kann es nicht geben, weil eben es ja immer sich wendet gegen, setzt sich ab von. Und da darf man auch dem Mephisto nicht glauben. Der Mephisto, natürlich ist der nicht zu glauben. Ich bin gesagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will. Das stimmt noch. Und jetzt kommt, und stets das Gute schafft. So ein Quatsch, als ob die Kraft überhaupt was Gutes schaffen kann. Das Gute schafft Gott. Nicht der Teufel. Das ist schon, der Teufel sagt natürlich, er schafft's, aber die Leute fallen auf den rein, indem sie meinen, sie könnten dem ein Wort glauben. Dem Teufel darf man nichts glauben. Muss man nur hingucken. Also natürlich kann Gott auf krummen Linien gerade schreiben, aber er braucht keine krummen Linien, um gerade zu schreiben. Und er braucht auch nicht den Teufel, der Wasser auf seine Mühlen schöpft, da macht er einfach nur so, das spart sich's. Das ist überhaupt nicht nötig. Also wenn etwas überflüssig ist wie ein Kopf, ist es das Böse. Leid gehört zur Welt dazu, das ist unvermeidlich. So, sagt der Louis so, wenn ein Stein dort liegt, wo ich ihn haben will, kann er nicht dort liegen, wo du ihn haben willst. Also wir hätten zufällig denselben Wunsch und das ist eigentlich nicht zu erwarten. Also Differenzen gibt's immer, wenn man mehr als einer ist. Deswegen steht ja, wenn Wilhelm Busch, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Ne? Dann ist es getan. Aber sobald es zwei sind, hat man Differenzen und wer hat schon gern Differenzen? Aber das absolute Böse, das ist überhaupt nicht zu denken. Da verfällt man irgendwelchen Vorstellungsbildern mit einem ganzen schwarzen Loch oder was weiß ich immer oder so. Das geht einfach nicht. Das ist immer Gutes, was pervertiert ist. Das sagt der Satz. Und deswegen kann man da gucken, was soll heißen, das Ganze ist das Unwahre oder auch dieser Satz von Adorno, nicht? Wenn er da sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Natürlich gibt es ein richtiges Leben im Falschen. Kann man am besten Camus nennen, nicht? Camus, der gesagt hat, man muss anerkennen, dass es keinen totalen Nihilismus geben kann. Ich glaube, sobald man behauptet, alles sei ohne Sinn, sagt man schon etwas, was einen Sinn hat. Da hat er völlig recht, Camus. Da schreibt er in Heimke nach Tipasa. Das ist völlig geil. Man nennt mich so im normalen Journalisten ein Dichter des Nihilismus, sagt er, nein, das gibt es natürlich nicht, sondern es gibt keinen totalen Nihilismus, sondern das ist immer eine Störung innerhalb des Sinnes. Und es ist nicht so, wie Wilhelm Busch sagt, am Schluss von der Helene und von der Frau Helene und bringt also wieder mal Schopenhauerschen Unsinn auf Reime, aber damit wird er nicht sinnvoller. Er sagt, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Ist doch nicht wahr. Liebe besteht doch nicht darin, den anderen nicht umzubringen. Von Zeit zu Zeit ist es das wahr, aber doch nicht immer. Nicht? Und es ist ja gut, wenn man das dann auch übersteht, nicht? Solche Krisen. Aber das ist doch nicht die Definition von Liebe, nicht? Also es ist völliger Unfug zu sagen, das Gute, dieser Sinn steht fest, so steht das Böse, das man lässt. Sondern umgekehrt, das Böse, dieser steht fest, ist stets ein Gutes, das man lässt. Das gibt Sinn. Wobei es nicht einfach bloß um eine Minderung geht. Also 6 ist nicht schlecht, weil es 2 weniger ist als 8. Nicht? Sondern es geht ja um einen Mangel, um das Fehlen von etwas, was da sein sollte. Also ein Lebewesen, das sehen soll, das nennt man blind, wenn es nicht sieht. Einen Stein nennt niemand blind. Auch einen Regenwurm kann man nicht blind nennen. Was soll das? Also, sodass ich selbstverständlich dieses Schlechte am Ganzen habe und dass es im falschen Leben auch immer noch Ansätze von Richtigen gibt, weil es totales Falsches gar nicht gibt. Und dann kommt der nächste Gedanke natürlich, dass dann Hegel sagt, das wahre Ganze oder das ganze Wahre gibt es nur als System. Davon haben wir schon geredet, es muss zusammengesetzt werden, weil ich ja eine einzelne Wirklichkeit erst wahr sehe, wenn ich sie im Ganzen sehe. Heute nennt man das dann so View from Nowhere, aber Nowhere ist falsch. Man müsste sagen, von allen Seiten her, nicht von nirgendwoher. Gott guckt nicht von nirgendwoher, sondern er guckt von allen Seiten. Und deswegen war er nach der alten Vorstellung, war er außenrum das Feuerreich Gottes. Und innerhalb dieses Feuerreiches ist dann der Kristallhimmel und sind dann die verschiedenen Planetenschalen bis zur Erde in der Mitte, wo sich alles in Gott bewegt. Gott ist der Ort. Alles ist in ihm. Das ist der Punkt, wo das gehört. Also drum, wahre Identität ist nicht bloß Identität an sich und für andere, sondern an und für sich. Natürlich muss das nochmal sein. Für sich selber. Und so muss man ja auch Selbigkeit denken, Identität. Identisch ist etwas, wenn es mit sich identisch ist. Das heißt, wer bei Identität die Vielfalt weglässt, hat sie schon nicht richtig gedacht. Denn ein Tisch ist ja nur halbwegs identisch, denn der ist ja nicht für sich selbst derselbe, sondern der ist nur für uns derselbe noch, wie vor der Pause. Aber wirkliche Identität ist ja nicht bloß für andere Leute identisch, sondern für sich identisch. Und wenn ich mit mir identisch bin, das heißt beim Plato dann tauto, hauto, tauto. Dasselbe ist mit sich selbst dasselbe. Sodass also dann der Heidegger schreiben kann, dass seit der Epoche des spekulativen Idealismus es dem Denken untersagt ist, die Einheit der Identität als bloßes Einerlei vorzustellen und von der in der Einheit waltenden Vermittlung abzusehen. Von der in der Einheit waltenden Vermittlung abzusehen. Und darum sagt Hegel, es gibt keine Unmittelbarkeit ohne Vermittlung und keine Vermittlung ohne Unmittelbarkeit. Das kann man nicht so simpel auseinanderrupfen und sagen, da habe ich die Vielheit oder die Einheit und da habe ich einen Bezug und da habe ich keinen Bezug. Das geht nicht. Sondern es ist immer diese Verknotung, diese Ordnung des Geistes. Und die erscheint nun bei Hegel in zwei Gestalten, nämlich als Zweigestalt und als Dreigestalt. Das ist jetzt der nächste Punkt. Also ich will jetzt was sagen zum Hegelschen System. Ich war so weit gekommen zu sagen, wir haben geredet über das Ganze ist das Wahre und das Wahre ist das Ganze. Das muss irgendwie systematisch sein, was immer das heißt. Und jetzt hat Hegel selber, was wieder zeigt, dass es bei ihm gar nicht so platt aufgeht alles, sondern bleiben auch da die verschiedenen Zugänge nebeneinander stehen, eine Zweigestalt und eine Dreigestalt. Gucken wir erst die Zweigestalt an. Die Zweigestalt besteht in der Doppelung von Logik und Realphilosophie. Also der erste Teil seines Systems, das nennt er Logik. Damit meint er aber nicht, was man so klassischerweise Logik nennt. Da geht es ja darum, dass man Urteilslehre und Schlusslehre lernt. Nicht? Und so. Das ist Logik, also es ist keine Philosophie, sondern eine Hilfswissenschaft der Philosophie. Das Schlussfolgern, dass das stimmt und man keine Fehler dabei macht. Das ist Logik. Beim Hegel heißt Logik, ich muss mir erst meine Grundbegriffe aufbauen. Der hält also dem Kant vor, dass er die Begriffe so einfach aufsammelt, aus dem, was so die Leute sagen, sagt er, und wenn das da schon falsch ist, geht's nicht. Ich muss eigentlich selber versuchen, abzuleiten, wo kommen eigentlich meine Grundbegriffe her. Denn wenn ich etwas bedenken will, muss ich es ja mit den ihm gemäßen Mitteln bedenken. Wenn ich mir aber diese Mittel von wem anders vorgeben lasse, denke ich schon nicht mehr radikal. Deswegen sagt er, muss ich zuerst mal überhaupt die Mittel denken. Also es geht um die Grundbestimmung für die Erfassung des Ganzen. Nochmal, eine Methodik setzt immer voraus ein Verständnis vom Gegenstand. Die Frage ist, was sich einer unter einem Menschen vorstellt und danach schlägt er vor, wie man Anthropologie machen soll. Der eine sagt, das mache ich physikalistisch, der andere sagt, ich mache das biologistisch, der nächste sagt, nein, ich mache Schöpfungsdenken oder Idealismus. Es kommt ja darauf an, was einer sich unter Menschen vorstellt, um dann die Frage zu beantworten, mit welcher Methode werde ich dem Menschen am ehesten gerecht. Und Philosophie kann sich diese Methode nicht von irgendwem vorgeben lassen. Sondern da ist als erstes jetzt ein Begriffswerk zu erstellen, und das hat Hegel in zwei Bänden vorgelegt, seine große Logik. Dann gibt es von dieser Riesenlogik, gibt es dann eine Kurzfassung, so in kleinen Paragraphen geschrieben, zum Nachschreiben auch für die Studenten in der Enzyklopädie, das nennt man die kleine Logik. Und an der richte ich mich so ein bisschen aus und da stand er vor der Frage, wo fängt man denn jetzt an? Wie fängt man mit dem Anfang an? So, dass ich möglichst wenig voraussetze. Womit kann ich da anfangen? Und da sagt er, ich fange an mit dem leersten und voraussetzungslosesten Begriff, den ich habe. Kriegen wir gleich nämlich ein neues Beispiel von Hegelscher Dialektik zu hören. Das Sein. Reines Sein. Also lassen Sie weg Mensch sein, Tier sein, Stein sein. Lassen Sie weg wirklich sein, möglich sein. Nur sein. Und sonst gar nichts. Ich zitiere aus seiner Enzyklopädie, diesen Paragraphen 86, das reine Sein macht den Anfang, weil es sowohl reiner Gedanke als das unbestimmte, einfache, unmittelbare ist, der erste Anfang aber nichts Vermitteltes und weiter Bestimmtes sein kann. Also wie kann ich anfangen, dass ich wirklich beim Anfang bin? Der Anfang ist schon was Verrücktes. Am Anfang kriegt man nämlich nicht in den Griff. Entweder man hat noch nicht angefangen oder man hat schon immer angefangen. Aber wirklich anfangen. Also wenn Sie aufwachen, sind Sie schon aufgewacht. Wenn Sie einen Schnupfen kriegen, haben Sie ihn schon. Bei der Verliebtheit ist es auch so. Und wo Sie hingucken. Wenn man es anfängt, hat man immer schon angefangen. Den Anfang hat man immer hinter sich. Erst bin ich noch nicht und dann bin ich schon. Was mache ich mit diesem Punkt, wo es anfängt? Weiß schon der Plato nicht. Also, das ist mit dem Anfang wirklich ein Moment. Was mache ich mit Anfang? Kann ich da schon sagen, ich? Dann bin ich doch schon da, wenn ich anfange. Habe ich schon angefangen. Und dann sage ich, es fängt mich an. Aber wann fange mich an? Wann fängt das an? Abgesehen davon, wer mich da anfängt, nicht? Also, es ist schon wirklich eine tolle Sache. Es gibt einen Text von mir, da heißt so, wer anfängt, hat schon angefangen. Den Anfang haben wir immer hinter uns. Ganz eigentlich, Hegel nennt das dann Voraussetzung. Voraussetzung ist das, was ich, wenn ich da bin, mir dann voraussetze im Rückgriff. Mein Beispiel, wir haben alle angefangen, jedenfalls vertrete ich das, also mit meinem Papst, dass wir angefangen haben mit der Verschmelzung der Gameten, also mit der Zeugung oder Empfängnis. Aber bei der Gelegenheit haben wir nicht ich gesagt. Aber kein vernünftiger Mensch sagt doch, damals wurde es angefangen und hinterher wurde ich daraus. Wann soll denn das S hinterher ich werden? Kann überhaupt ein S ein Ich werden? Werden heißt, dass ein selbes einen neuen Zustand einnimmt. Also ein Pult ist erstmal braun und dann streiche ich es an, dann ist es grün. Dasselbe Pult ist nicht ein anderes, aber anders geworden. S kann überhaupt nicht jemand werden. Sondern wo vorher nur es war, fängt irgendwann jemand an. Also aus es kann jemand werden, aber nicht es kann nicht jemand werden. Denn es ist ein Wort, es oder etwas, für eben nicht einen Zustand, sondern für das Grundwesen von irgendwas. Etwas ist entweder etwas oder jemand. Und jemand ist nicht eine Eigenschaft von einem Es. Bitte?
Geht es in den Anfangsgedanken dann um das Bewusstwerden? Sobald ein Bewusstwerden eintritt, war immer, also muss schon was vorher da gewesen sein. Das waren jetzt mache Beispiele mit dem Schupfen oder Verliebtsein, also, wo es ja erst darum geht, dass man etwas merkt.
So ist es. Und vorher ist es schon da. Man merkt es erst. Ja.
Der ansetzt und davor war schon was da.
So ist es. Aber jetzt können wir das mal weglassen und gucken wir auf das Sein selber, unabhängig vom Bewusstwerden. Wie geht es denn da los mit Anfangen? Haben wir dasselbe Problem? Wie ist genau Anfang? Also ich muss sagen, da noch nicht und dann schon. Den Strich selber, das Ex-Eifnis, wie Plato sagt, kann man nicht fassen. Wenn wir das malen, ist es ein Strich, aber ein Strich ist ja kein Strich, sondern ein Strich ist schon eine Fläche, nicht? Wirklicher Strich, der also gar keine Ausdehnung hat. Tja, was ist das? Schon eine Kontur ist zu viel, wenn wir das malen, nicht? Gut, aber das lassen wir stehen, nur damit kann man mal drüber nachdenken, nicht? Jetzt sagt er also, Anfang ist schon ein Problem, aber irgendwie anfangen wollen wir ja. Jetzt fangen wir mit dem möglichst Leersten an und sagt er, ich fange mit Sein an. Weil Sein eben, wie gesagt, erstmal nichts, keine Bestimmtheit hat. Es ist nicht ein dieses oder jenes Sein, sondern reines Sein, vollständige Unbestimmtheit. Bitte?
Was wäre der Punkt?
Der Punkt ist noch schlimmer. Den Punkt definieren die Mathematiker als etwas Ausdehnungsloses. Wieso daraus eine Linie werden kann, wenn ich lauter Ausdehnungslose neben mich setze, habe ich als Philosoph noch nie verstanden.
Da hat der Punkt sein.
Und so jetzt hier, und jetzt sagt er, da wir jetzt nicht Mathematik machen, sagt er, mit welchem Begriff kann ich denn anfangen, mit welcher Wirklichkeit? Und dann sagt er, er will ja Begriffe bilden, um dann die Wirklichkeit zu denken. Sagt er, mit welchem Begriff fange ich an? Und dann guckt er so, was die Leute getan haben. Die einen sagen anfangen, aber da haben wir gerade darüber geredet, wie schwierig das ist. Andere sagen, ich fange mit dem Absoluten an. Sagt er, wo nimmst du denn das her? Oder was stellst du dir darunter vor? Sagt er, ich schlage vor, wir machen etwas, wo wir so wenig Voraussetzungen wie nur möglich haben. Und dafür bietet sich für ihn das Wort Sein an. Und ich habe den Text ja vorgelesen, dieser Knappheit dort, dass er sagt, es ist noch kein weiteres Bestimmtes drin, restlos unbestimmt. Weder was oder wer, noch wie, noch nichts, nur nicht nichts. Im ersten Satz. Denn mit gar nichts kann man auch nicht anfangen. Also wir müssen ja mit was anfangen. Ne? Also Sein. So, und jetzt kommt gleich der nächste Paragraph. Ich lese ihn wieder vor, wieder nur ein Satz. Dieses reine Sein ist nun die reine Abstraktion, damit das absolut Negative, solches gleichfalls unmittelbar genommen, das Nichts ist. Damit haben wir die berühmte Identität von Sein und Nichts in Hegels Logik. Das gehört auch so zu den Schrecknissen, wenn so über Hegel geredet wird. Nicht? Dass das Sein das Nichts ist und das Nichts das Sein. Nicht? Also weil ich ja keinerlei Bestimmung drin habe. Wie kann man, ich lese jetzt noch den nächsten Satz dazu und dann reden wir drüber. Der Paragraph 88 heißt dann, wiederum ein Satz, das Nichts ist als dieses Unmittelbare, sich selbst Gleiche, ebenso umgekehrt dasselbe, was das Sein ist. Die Wahrheit des Seins sowie des Nichts ist daher die Einheit beider, die Einheit ist das Werden. So, und jetzt versuchen wir mal Werden zu denken. Versuchen Sie mal Werden zu denken. Und Werden bitte nicht, indem Sie den Film anhalten und in Wirklichkeit doch wieder einen Still angucken. Sondern wirkliche Bewegung. Dann heißt Bewegung tatsächlich Umschlag. Wir hatten die aristotelische Definition des Möglichen, also Bewegung ist die Wirklichkeit des Möglichen, insofern es möglich ist. Also ich kann, wenn hier jemand von dort nach dort läuft und mache da in der Zwischenzeit sowas fest und lege das da fest und sage, da habe ich ihn jetzt erwischt, dann ist die Bewegung weg. Die habe ich stillgestellt. Das kann ich natürlich für sich extra fotografieren. Sie kennen alle diese Bilder, denke ich, aus dieser Frühzeit der Fotografie von dem laufenden Mann oder so. Foto neben Foto und der Fuß immer ein bisschen weiter. Aber da haben Sie keine Bewegung, sondern Sie haben lauter aufeinander folgende Stillstand. Was ich aber von Ihnen wünschte, war Bewegung denken. Nicht zusammengesetzt aus lauter Stillständen. Das kann Piefke. Sondern hier geben Sie doch an wirklich Bewegung. Und drum macht er also da jetzt noch den Paragraph 89, wiederum nur ein Satz. Das Sein im Werden als eins mit dem Nichts, so das Nichts als eins mit dem Sein, sind nur Verschwindende. Das Werden fällt durch seinen Widerspruch in sich in die Einheit, in der beide aufgehoben zusammen, sein Resultat ist das Dasein. Das war zu schnell, nicht? Also ich sage es einfach nochmal auf so normales Deutsch. Also wenn ich jetzt dieses Werden denke, Werden denke ich als Umschlag von Nichts in Sein, von Sein in Nichts, oder wenn Sie es nicht so radikal haben wollen, von A nach B. Nicht? Also ich denke nicht dazwischen A und halb, sondern es geht um Bewegung als Bewegung. Da ist etwas schon nicht mehr, es ist einerseits in A, aber schon nicht mehr in A, es ist noch nicht in B und doch schon in B. Also das können Sie gar nicht fassen, sondern nur so durch zwei Sätze zusammen machen, weswegen auch der Hegel sagt, man kann in einem Satz nicht Wahrheit denken. Sondern man muss mindestens zwei Sätze machen. Nicht?
Also A mutiert zu B.
So ist es. So muss man sagen. Und dieses Mutieren selber, das sagt, das kann ich nur spekulativ denken. Im Verstand geht es nicht. Denn der Verstand ist genau das Vermögen des Festlegens. Verstand knipst die eine Phase. Ich habe einen Film angehalten und sehe das eine Bild aus der Rolle. Das macht der Verstand. Und die Bewegung selber, was ist dort los? Also er hat gesagt, ich fange mit dem Einfachsten an. Jetzt hat er natürlich geschrieben, das ist ja noch schrecklicher, wie kann man denn behaupten, dass Sein und Nichts da zusammenfallen? Da muss man sich eine Bedingung klar machen, die inzwischen passiert ist, und zwar schon bei der ersten Generation der großen Thomas von Aquin Kommentatoren, sonst kann man das nicht verstehen. Der Thomas von Aquin, wenn der über Sein nachdachte, sagte, dass beim Sein ist das Entscheidende das Wunder des Das, das Dasein. Das ist das Entscheidende beim Sein bei der Wirklichkeit. Wenn ich Dasein als das Sein denke, dann ist es natürlich völlig Unfug zu sagen, dass das Sein ist dasselbe wie nichts. Jetzt passiert aber schon in der ersten Generation bei Cayetano, bei den Leuten, darüber hat damals der Pater Keller seine Doktorarbeit geschrieben, sind die von dem Sein als das Sein ausgewichen, abgerutscht auf das Was-Sein, Sein als Was-Sein, ja, das Wesen. Und bei Don Scotus haben sie dann so, dass der die Philosophie neu definiert und sagt, Philosophie ist die Wissenschaft vom Begriff Sein. Da bin ich ganz weg vom Das und habe nur noch das Was im Kopf. Das kann man also dem Hegel dann nicht vorwerfen. Der Hegel hat bei Sein nur das Was im Kopf. Wenn ich aber nur das Was im Kopf habe und sage das Was ohne jede noch so vage Bestimmung, dann können wir alle begreifen, dass dieses Was umschlägt ins Nichts. Wenn keinerlei Bestimmung drin ist, kein Wie, weder Geist noch Stoff, noch Bewegung, noch Ruhe, noch irgendwas, nur Sein. Dann schlägt das um ins Nichts, wenn Sie weglassen, was der ganze Unterschied ist, das. Das lässt der Hegel weg, ist ihm vorzuhalten, aber nicht vorzuwerfen, denn das hat damals schon seit, wie gesagt, 100 Jahre nach Thomas, hat das schon niemand mehr wirklich gedacht mit dem Das-Sein, sondern die waren immer schon dabei und sagten, denken sind wir im Was, ob wirklich oder möglich, ist ja wurscht, wir denken über das Was nach, ne? Da taucht das dann schon nicht mehr auf. Und das wird ihm dann Feuerbach vorhalten und wird sagen, der Hegel spinnt. In der Liebe ist es ganz wichtig, ob jemand da ist oder nicht da ist. Und da kann man nicht sagen, das Sein ist das Nichts und das Nichts ist das Sein. Das ist ja Unfug. Und besinnt sich, ohne das zu wissen, wieder zurück auf den Thomas von Aquin, wo das auch schon so war, dass das mit dem Das hängt. Aber das war, nochmal, bei Scotus, bei all den Leuten weg. Sein heißt Begriff sein. Begriff heißt, was ich mir drunter denke. Heißt ein Was, Quiditas. Und bei einem Was ohne jede Bestimmtheit, das schlägt tatsächlich um. Da hat er recht, der Hegel. Nur um zu verstehen, was der macht. Weil er sagt auch, das Seiende heißt natürlich nicht nichts. Sagt er nicht das Seiende, das Sein. Und Sein als reines Was-Sein ohne jede Bestimmung. Aber Sie sehen, wie er hier Dialektik macht, auf einmal ganz anders als bei dem Jetzt und ganz anders als bei Herr und Knecht, wo wir das hatten. Nicht? Jetzt geht die Dialektik hier so, dass er sagt, erstmal ist das Sein etwas, aber gänzlich unbestimmt, dann schlägt dieses Unbestimmte um in völlige Leere Nichts, aber wenn ich über das Nichts denke, denken Sie mal über das Nichts. Also nicht denken Sie nicht, das geht ganz einfach, nicht? Sondern denken Sie, aber denken Sie nichts. Tja, dann schlägt das in etwas um. Nicht? Also, eben, der behauptet, dass er da den Hegel also anthropologisch weiterführt. Der hat er in Berlin hat er das ja gelesen und studiert, der konnte ja gut Deutsch. Der meint mit dem Nichts, was Hegel übrigens auch anmerkt, der hat zu jedem dieser Sätze, die ich Ihnen genannt habe, nochmal einen Anmerkungssatz geschrieben. Und in diesem Anmerkungssatz beim Nichts schreibt er, das absolute Nichts wäre die reinste Freiheit. Wie kommt er dazu? Wenn Sie Freiheit als Möglichkeit verstehen und wenn Sie jetzt schon etwas sind, ist schon nicht mehr alles möglich. Und deswegen sagt der Sartre, wir haben das Problem, dass wir eine absurde Sehnsucht haben. Wir wollen einerseits ein Stein sein, weil das die kompakteste Wirklichkeit ist und dann wollen wir obendrein noch frei sein und denken. Sagt er, das geht nicht. Entweder bin ich ein Stein, dann darf ich aber nicht denken. Und nicht wollen. Oder ich bin eine Freiheit, dann bin ich nicht. Denn Freiheit heißt, dass ich alles sein kann. Aber wenn ich schon was bin, kann ich das schon nicht mehr sein. Nicht? Wenn ich schon ein Mann bin, kann ich keine Frau sein. Natürlich, heute kann man alles, aber ich meine, jetzt lassen wir mal die Schnippeleien da weg. Nicht? Sondern einfach so. Nicht? Geht das erstmal nicht. Ich bin also schon immer etwas und bin deswegen niemals absolute Freiheit. Und jetzt sagt der Sartre, wir denken uns also Gott aus, als diese Einheit von Sein und Nichts, nämlich Macht und Freiheit, und wollen noch sein wie Gott. Und das nennt er dann Passion inutile. Wir sind eine nutzlose Leidenschaft und sind deswegen absurd, weil wir etwas wollen, was gar nicht geht, nämlich nur gleich ein Stein und Freiheit sein. Und das führt er da auf alle möglichen Wege jetzt in Analysen im Einzelnen durch. Dass das unser Problem ist, dass wir einerseits so wirklich sein wollen wie die Materie, und andererseits so aufgelöst und so frei, sodass das gerade das eine wie das andere nicht geht. Und das spielt er dann vor allen Dingen an allen möglichen sexuellen Perversionen durch oder so, wo das immer versucht wird, dem irgendwie auszukommen und dieses Widersprüchliche zu lösen. Und das war damals sein Hauptwerk. Also das ist eine Verlängerung, das ist hier, da sind wir hier noch weit entfernt davon. Nicht? Aber den Grundgedanken haben wir hier, zu sagen, wenn ich dieses Was denke ohne jede Bestimmtheit, Sein genannt, dann schlägt das um in nichts. Das Nichts, da ich ja, damit soll ja nicht rein gar nichts sein, sondern ich soll ja was denken, nicht? Schlägt um in Sein und dann habe ich eigentlich nur den Umschlag. Den Umschlag habe ich aber nicht, sondern der Umschlag, der ist ja immer schon weg. Und was bleibt dann, wenn der Umschlag weg ist? Eben, das ist die nächste Kategorie, das Dasein, in dem ich aus dem Nichts zum Sein gekommen bin oder eben aus dem Sein zum Nichts. Und so gewinnt er dann die nächste Kategorie. Und so macht er das durch diese ganzen zwei Bücher durch, gewinnt so grundsätzlich Grundbegriffe, die er sich selber aufbaut, um zu sagen, so, und jetzt kann ich diese gewonnenen Begriffe anwenden auf die Welt. Deswegen die Zweiteilung des Systems. Nicht? Also zuerst die Klärung der Begriffe, Logik genannt, und dann die Realwissenschaft. Das ist das, was er hier probiert. Also diese Lehre pures Nicht-Nichts ist dann nur noch übrig, nicht? Das sehen Sie bei Kants Ausführung zum ontologischen Gottesbeweis, nicht? Deswegen, da hat der Kant auch keinen vollen Seinsbegriff. Und deswegen schiebt er das so ab, als bloßes, was kann man denn das nicht unterbringen, nicht? Also die erste Definition, und dann sagt er, in jedem dieser ersten Bestimmungen habe ich zugleich eine Gottesdefinition, also Sein ist eine Gottesdefinition, natürlich, die von Thomas, kennen wir, esse ipsum, esse absolutum. Und in der zweiten Definition, das Nichts, da findet er den Buddhismus. Die Buddhisten sagen, das Nichts ist das Absolute. Und eigens warnt dann Hegel davor, dass man sich unter dem Sein was Konkretes vorstellt, denn das ist natürlich ein Seiendes, ist natürlich nicht nichts. Wir dürfen nicht an Seiendes denken. Das ist das, was bei den klassischen Autoren, bei Thomas zum Beispiel, der sagt einfach Ens, und mal heißt das Seiendes und mal Sein. Das wird dann nicht so genau unterschieden. Im Einzelfall, muss man immer noch mal hingucken. Die haben das dann nicht so klar gemacht. Und deswegen sagt, er schreibt doch extra, das braucht keinen großen Aufwand an Witz, den Satz lächerlich zu machen, dass das Seiende gleich nichts ist. Sagt er, nur habe ich das nicht gesagt. Sag, das Sein ist nichts. Und das Nichts ist Sein und nicht Seiendes. Und dann, ich lese Ihnen da so einen Zusatz hier noch vor, Werden ist der wahre Ausdruck des Resultats von Sein und Nichts als die Einheit derselben. Es ist nicht nur die Einheit des Seins und des Nichts, sondern es ist die Unruhe in sich. Die Einheit, die nicht bloß als Beziehung auf sich bewegungslos, sondern durch die Verschiedenheit des Seins und des Nichts in sich gegen sich selbst ist. Das ist doch wunderschön formuliert. Das ist nämlich zugleich nochmal ein Dichter auch, der Hegel. So, dessen Sprache gar nicht so schlecht machen. Wie der hier versucht, es hat auch einer mal im Johannes Verlag so ein ganzes Buch über die Prosa Hegels rausgebracht. Das kann man leicht verlästern, aber es ist eben auch normal, finde ich, richtig gedacht. Also das Werden selber ist in sich nochmal diese Gespanntheit und Gebrochenheit. Sie erinnern sich an die Gebrochenheit, die wir bei dem Jetzt hatten. Wir hatten das Jetzt, war ja oben Jetzt ist, und dann hatten wir darunter Gewesen und hatten dann darunter geschrieben B, Gewesenes ist nicht, sodass die zweite Bestimmung immer so eine gebrochene war. Und so haben Sie jetzt hier das Sein als das Werden, als so eine Gebrochenheit. Es ist einerseits ein Prozess, aber es ist eine Gegenwendigkeit in sich, in dem nämlich zum Beispiel am Abend der Tag aufhört und die Nacht anfängt. Oder am Morgen die Nacht aufhört und der Tag anfängt. Also etwas hört auf, etwas fängt an, aber nicht sauber nacheinander, sondern ineinander. Denn im Maß, wie das eine aufhört, fängt das andere an und überkreuzt sich innerlich so merkwürdig. Und außerdem können Sie es gar nicht greifen, denn je länger der Anfang dauert, desto weniger ist er noch Anfang. Wenn der Morgen Morgen bleiben will, ist er kein Morgen mehr. Denn der Morgen muss ja aufhören, damit Tag wird. Und je länger der Anfang dauert, desto weniger ist er noch Anfang. Also Anfang ist überhaupt nur etwas, wenn es möglichst gleich endet. Da haben wir eben noch von Anfang geredet. Jetzt müssen Sie, wenn Sie von Anfang reden, sagen, Anfang ist das, was kaum, dass es anfängt, aufhört. Indem es anfängt, hört es schon auf. Wenn es dann nicht aufhört, ist es schon kein Anfang, sondern gehört schon wieder zum Dasein. Und das ist doch nicht Gerede, das merkt man doch, wenn man es denkt. Das ist wirklich so verrückt. Und unser Verstand behilft sich, der trennt dann einfach so Linien, nennt das eine Anfang und das andere Mitte oder so und denkt sich weiter nichts dabei, räumt die Welt auf. Und guckt da besser nicht so genau hin. Nicht? Aber wenn man es wirklich denken will im Einzelnen. Also müsste man das genau so nehmen. Also das können Sie selber probieren. Denken Sie einfach Werden oder Bewegung. Und zwar beides als solches. Also ohne Zurückführung auf Standbilder bitte. Wie sie da im Kino im Schaufenster hängen, dann in den Filmpalästen. Sondern die wirkliche Bewegung. Also nochmal, ich sage nochmal den Aristoteles-Satz. Bewegung ist die Verwirklichung des Möglichseienden als solchen. Als solchen. Also nicht die Ablösung des Möglichen durch das Wirkliche. Sondern das Wirklichsein des Möglichen als Mögliches. Wohlgemerkt. Das Wirklichsein des Möglichen als Mögliches. Hans Wagner hat das so übersetzt in dieser großen deutschen Aristoteles-Ausgabe im Aufbauverlag. Der sagt an der Stelle, Prozess heißt die Verwirklichung des Möglichkeitsmoments an einem Gegenstand. Die Verwirklichung des Möglichkeitsmoments an einem Gegenstand. Der wollte halt so diese Paradoxe beim Aristoteles vermeiden, nicht? Deswegen, ich gebe es Ihnen einfach so weiter. Ich finde, man braucht es nicht, aber immerhin, das ist ja ein Satz, also steht in dieser offiziellen deutschen Übersetzung als einen Vorschlag. Prozess heißt die Verwirklichung des Möglichkeitsmoments an einem Gegenstand. Man muss immer zuhören, die Verwirklichung des Möglichkeitsmoments, nicht die Überführung, ich darf es nochmal sagen, nicht die Überführung des Möglichkeitsmoments in seine Wirklichkeit, sondern die Verwirklichung des Möglichkeitsmoments als Möglichkeitsmoments. Das ist gemeint. Und kein Wunder, dass wir deswegen Bewegung nicht denken können. Die können wir sehen und leben, aber wir kriegen sie mit unserem Verstand nicht gedacht. Und der Hegel sagt, jenseits des Verstandes probiere ich das mit der spekulativen Vernunft. Ob das dort möglich ist und sagt, deswegen, das ist natürlich wirklich eine Aufforderung, auf den Kopf zu gehen. Das Bild verwendet er. Und so baut er das weiter auf. Dann kommen die Reflexionsbestimmungen, zum Beispiel Wesen und Unwesentliches. Ich habe da mitgewirkt in so einem Film über Chopin und dann hatte ich da was zu sagen zu den Ornamenten, die er so macht. Also diese Verzierungen, nicht? Ganz schnell spielen muss man da so hinein, nicht? Wo die deutsche Schule das nicht will. So vom Schumann her und so, die muss man weglassen und schön sauber, einfach so die Töne, während bei Chopin selber und bei den Chopinern gehört das natürlich dazu, die ganzen Verzierungen. Und dann habe ich einfach was vom Hegel dazu erzählt. Ich habe gesagt, der Hegel sagt, das Unwesentliche ist für das Wesentliche wesentlich. Wenn kein Unwesentliches da ist, ist das Wesentliche auch nicht mehr wesentlich. Also das, was scheinbar unwesentlich, nicht scheinbar, auch wirklich unwesentlich ist, ist wesentlich. Denn wenn es weg wäre, gäbe es das Wesentliche nicht mehr in seiner Wesentlichkeit. Und so braucht es natürlich die Verzierungen, schon mal richtig gespielt. Man kann die Verzierungen nicht einfach streichen und mache dann glattere, schlankere Linien, wie das dann die Deutschen wollen. Das muss schon so spielen wie die Polen und die Franzosen und das also mit drin haben.
Das war dann mit
ja, deswegen müsste man, also mit, von Chopin her müsste man so sagen. Natürlich sagen dann die Deutschen, nein, also sind wir eben, das sind eben die klaren Deutschen, nicht? Die wollen das also haben und lassen das andere weg, nicht? Das, sondern keine Fissematenten. Und die, nein, genau, die gehören jetzt nochmal hin. Also Stellen. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, das macht er in der Reflexionslogik, also ein paar Schritte weiter, dass er lauter solche Paare nebeneinander stellt, also zum Beispiel Substanz und Akzidenz. Es gibt keine Substanz ohne Akzidenzien. Akzidenz heißt zwar zufällig, aber ohne was Zufälliges, das Zufällige ist notwendig. Ohne Zufälligkeiten gibt es gar nichts, wenn ich das nehme. Und so überall, also es ist also so, wie man gesagt hat, man muss sich auf die Prinzipien stützen, bis sie nachgeben. Wenn ich die wirklich denke, die muss ich zerdenken geradezu. Wenn ich da wirklich dranbleibe, lösen die sich auf. Und deswegen haben die Leute so ihre Sorge mit der Dialektik. Was Hegel Dialektik nennt, ist nur diese Phase der Zersetzung. Wo zuerst mal, so wie wir das mit dem Jetzt hatten, das verschwand, wie das Unwesentliche auf einmal verschwunden ist, weil es wesentlich ist, nicht? Bis dann sehen, nein, das wird wieder neu gewonnen und gerade die Spannung von Wesentlich und Unwesentlich ist das, worauf es ankommt. Das also so durchführen und dann baut er durch diese zwei Bände hindurch etwas auf, was am Ende landet in der, was er Idee nennt und zum höchst die absolute Idee. Und diese absolute Idee, die ist die Vernunftstruktur der Welt. Aber, jetzt kommt's. Was mache ich mit einer Vernunftstruktur, die da bloß herumliegt und ist bloß vernünftig? Die wahre Vernünftigkeit besteht ja darin, dass das Vernünftige, wie hieß es, wirklich ist. Und da benutzt er jetzt am Schluss seiner Logik die Schöpfersprache und sagt, die absolute Idee will jetzt eben eine Welt schaffen. Weil das Vernünftige ja nicht bloß vernünftig sein will, sonst will ja die Vernünftigkeit von Wirklichem sein. Das heißt, aus diesem gewonnenen Begriff der Idee, zur Idee gehört, dass sie real wird. Und das ist dann der zweite Teil des Systems, die Realphilosophie, dass man die Welt erkennt, indem man sie vernünftig ansieht. Denn die Welt schaut den vernünftig an, der sie vernünftig anschaut. Also die Vernunft selber kommt bis zur Idee und die Idee will jetzt erscheinen. Und wer jetzt den Hegel religiös auslegt, zum Beispiel hier der Pater Schmidt hier im Haus, der sieht den Hegel etwas wohlwollender da als ich und interpretiert das immer noch mal eher auch so christlich nachvollziehbar, während ich das immer etwas kritischer da mache. Das ist der Unterschied zwischen uns. Wir mögen uns sehr, das ist gar kein Problem, aber eben, wie er sieht, dass ich finde, dass der Hegel linker ist, als es der Josef Schmidt immer darstellt. Also, da ist dann die Rede von diesen ganzen Schöpfungsmetaphern, dass die Idee also in die Realität will. Und jetzt hat die Realität selber zwei Dimensionen. Nämlich die stoffliche. Und das gibt dann einen Teil Naturphilosophie. Fängt an mit Raum und Zeit, den Steinen und sowas darum liegt. Und führt das hinauf bis zu den Tieren und der Organismus, der tierische Organismus, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Dieser tierische Organismus, der ist aber zugleich, weil er sich ausgrenzt vom Ganzen. Denn die Seele herrscht ja einfach nur über meinen Körper und ich mache für mich geschlossen andere Temperatur als drumherum. Ich bin ja gar nicht mehr im Ganzen und irgendwann hole ich mir dadurch den Tod. Weil ich dann bestraft werde dafür, dass ich mich so isoliere von dem anderen. Und wenn die Seele ihre Kraft verliert, hier meinen eigenen Organismus zu steuern, dann nehme ich wieder die Temperatur der Umwelt an. Das heißt, man könnte hier den Fried zitieren, nicht? Ein Hund, der stirbt wie ein Hund, und jetzt kommt's und weiß, dass er stirbt wie ein Hund, ist ein Mensch. Also der Übergang, in dem die höchste Form von Organisation, dass dieses Prinzip der Einheit ein Stück Materie so formt, dass das ein Organismus, ein eigener Stand ist, hat den Keim des Todes in sich selber, denn bezahlt wird das ja mit der Abgrenzung von allem anderen. Und das muss rückgängig wieder gemacht werden, diese Absonderung und Abgrenzung. Und das geht in einem ersten Stück schon in der Krankheit, dass da jetzt nicht mehr die Seele das so beherrscht, sondern dass da Eigenprozesse loslaufen im Körper. Und das vollendet sich natürlich dann im Aufgefressenwerden. Es beginnt schon im Geschlechtsakt, wo sich die Individuen auflösen in die Art hinein und hören dann auf. Zum Teil wird das Männchen vernünftigerweise gleich gefressen hinterher, denn die Spinne kann ja nicht warten, bis mal eine Fliege vorbeikommt. Nicht? Also muss man sehen, dass nachdem das Männchen seinen Teil getan hat, wird es dann schon gleich gefressen. Und so. Und dann wird man von anderen gefressen. So dass eigentlich die Krankheit der entscheidende Punkt ist des Aufbrechens so der heillosen Gesundheit, so des Animalischen, und damit kommt dann der Mensch. Und dann sind wir in einem neuen Teil der Philosophie, in der Geistphilosophie. Und damit haben wir die Dreiheit. Also wir haben heute gesprochen über die Zweiheit, erst Logik und dann Realsystem. Dann habe ich kurz skizziert, dass das Realsystem zwei Welten hat, die unterfreiheitliche, untergeistige Naturphilosophie, Natur genannt, und die obere. Und beim nächste Woche machen wir weiter, dann gehe ich nochmal näher auf diese Naturphilosophie ein, weil ich die Dreiheit habe ich jetzt nur kurz angesprochen, die müssen wir natürlich ein bisschen näher noch angucken. Also Logik haben wir schon ein bisschen angesprochen, müssen wir über die Naturphilosophie reden und über die Geistphilosophie. Das eine ist die Zweiteilung, Vernunft und Realität. Die zweite ist die Dreiteilung, Logik, Naturphilosophie, Geist. Und damit hat er die ganze Welt im Griff. Das ist sein System dann, das er da macht. Und da machen wir nächste Woche weiter bei diesem System, ohne dass ich noch von mir aus nochmal mit der Logik da groß anfangen muss. Und da fange ich dann an mit der Wirklichkeit, mit der Naturphilosophie, skizziere das so ein bisschen. Und dann vor allen Dingen natürlich die Geistphilosophie. Da geht's los mit unserem individuellen Geist. dann die Gesellschaft, Staat und dann kommt der absolute Geist, Kunst, Religion, Philosophie. Und damit ist dann wirklich alles drin, wenn es denn wäre, um welchen Preis, wir werden es sehen. Vielen Dank.